Hallo, liebe Community. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge vom Podcast nach der großen Pause, dem Community-Podcast von der Teach First Community. Ihr habt mich lange nicht gehört. Umso mehr freue ich mich jetzt, wieder mal eine Folge zu machen. Und besonders freue ich mich, dass das dieses Mal eine Folge ist mit drei Menschen, mit denen ich schon mal eine Folge aufgenommen habe. Und ich begrüße ganz herzlich Anna Meister bei mir, Fiona Elke-Hall und Philipp Ahlt. Und die drei, die waren schon, sie winken, ich sehe sie nämlich hier im Bildschirm, die waren schon mal im Podcast vor ein paar Jahren. Ich habe nämlich nochmal nachgeguckt. Fiona war im Juni 2020 in der dritten Folge hier im Podcast und hat über ihre Gründung von der Quinoa-Schule erzählt. Ein paar Monate später, im Dezember 2020, war Philipp da und hat von seiner Gründung der Mood Academy erzählt. Und Anna war dann im März 2021 da und da ging es um Zubaka, was sie gegründet hat aus ihrem Einsatz heraus. Und die Idee zu dieser Folge heute ist entstanden, weil Nathalie Rappert, die mit Philipp zusammen die Mood Academy gegründet hat, gesagt hat, Henrike, es wäre total spannend zu erfahren, was passiert eigentlich mit den Menschen oder was machen die eigentlich jetzt, wenn sie gegründet haben und dass alles läuft und sie sich entschieden haben, nochmal neu zu starten, was anderes zu tun. Und ich habe diese Idee damals total gemocht, als sie mir die erzählt hat und freue mich jetzt, dass wir das alles in die Tat umsetzen und heute ganz viel lernen und erfahren dürfen über euch drei GründerInnen, die ihr alle was wahnsinnig Tolles gegründet habt und jetzt was anderes macht. Und was das sein wird, darüber werden wir heute auch sprechen. Aber ich würde mich total freuen, wenn ihr euch erstmal vorstellt. Anna, was würdest du gern noch mit der Community teilen über dich?
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Ich war Teach First Fellow 2013 bis 2015 in Frankfurt am Main und ich bin auch tatsächlich noch dort. Und ich glaube, das reicht erstmal und ich gebe direkt weiter.
Dann nehmen wir mal Fiona.
Hallo, ich bin Fiona, Fellow Jahrgang 2009. Grüße gehen raus. Ich bin auch weiterhin in Berlin und habe die Quinoa-Schule gegründet, aufgebaut und abgegeben und bin jetzt Sonderpädagogin und Mathelehrerin an einer öffentlichen ISS.
Danke dir. Philipp, hallo.
Hallo Henrike und auch Grüße ans ganze Netzwerk und alle Zuhörenden. Ja, ich war Fellow 2014 bis 2016 in Hamburg und bin dort auch geblieben, jetzt allerdings wieder seit ungefähr anderthalb Jahren in meiner Geburts- und ursprünglichen Heimatstadt Bremen. Deswegen besonderen Gruß an alle Nordischen.
Danke dir. Wir machen noch einen kurzen Check-in in der umgekehrten Reihenfolge. Also wir haben es jetzt hier bei der Aufnahme an einem Dienstagabend, aber vielleicht könnt ihr noch mal kurz sagen, wie seid ihr heute da? Welche Energien bringt ihr so mit in unser Gespräch, Philipp?
Ja, also erstmal habe ich einen Arbeitstag und viel am Bildschirm hinter mir, weshalb ich gerade so ein bisschen skeptisch reingestartet und mit nicht so viel Vorfreude, ehrlicherweise. Allerdings hat sich das gerade geändert, als ich euch drei dann gesehen habe. Also diese Verbindung funktioniert auch doch irgendwie mit Video. Deswegen steigt meine Stimmung gerade enorm.
Mhm. Ich schließe mich Philipp in jedem Punkt an.
Und bei dir, Anna?
Ich habe tatsächlich, um mich schon warm zu reden, vor einer Stunde telefoniert mit einer Sozialunternehmerfreundin und es hat eigentlich voll gut gepasst, da habe ich mich schon so wieder so ein bisschen in dieses Thema gebracht und sozusagen eingenordet, jetzt auch mal wieder über Zubaka und alles andere zu sprechen, weil ich das ja in der Tat gar nicht mehr so viel tue.
Mhm. Spannend, okay. Also da bist du schon ein bisschen warm geworden. Magst du vielleicht direkt nochmal starten, weil alle können die Podcast-Folgen auch noch nachhören auf der Community-Website, die wir damals geführt haben. Mich würde trotzdem nochmal interessieren und vielleicht auch für die Zuhörenden, Anna, warum hast du damals Zubaka gegründet? Aus welcher Motivation heraus und vielleicht auch nochmal, was Zubaka eigentlich macht?
Ja, klar, gerne. Also ich habe tatsächlich aus meinem Fellow-Einsatz heraus gegründet. Ich war eben an der Grund- und Hauptschule in Frankfurt-Höchst und war da dann durchaus auch recht ja geschockt, wie so der Zustand in den sogenannten Intensivklassen ist, also was man eigentlich Lehrkräften alles so überlässt, was sie alles eigentlich leisten müssen, ohne besonders viele Ressourcen zu bekommen und was erstmal als so eine Art Projekt entstanden ist während meiner Fellow-Zeit. Habe ich dann irgendwann festgestellt, naja, da ist eigentlich ein systemischer Bedarf, das ist eigentlich jetzt nicht nur an dieser einen Schule. Und dann wurde da so schrittweise tatsächlich ein Sozialunternehmen daraus, was jetzt so in einem Satz gesagt, Bildungsprojekte für eben zugewanderte Kinder und Jugendliche in Intensivklassen mit verschiedenen Themenschwerpunkten anbietet. Und Studierende, die eben ausgebildet werden, arbeiten dann gemeinsam mit Lehrkräften in den Schulen vor Ort. Das war so der Ausgangspunkt und ja, ist lustig, vielleicht so als Randnotiz auch, kommen wir auch noch zum Unternehmen abgeben hinzu. Ich finde es bei mir selber lustig zu beobachten, dass dieser sogenannte Elevator-Pitch, das zu erklären, dass ich so richtig gemerkt habe, so die Story ist für mich auserzählt, ich habe das so oft erzählt, ne? Und ist irgendwie auch total schön, gerade hier zu merken, dass das natürlich voll sinnvoll ist, das hier zu tun. Leute wissen ja nicht, wer ich bin und was, um was es geht. Und gleichzeitig habe ich so richtig sowas, ich kann es nicht nochmal erzählen. So, ne? Deshalb bleibt das jetzt eher ein bisschen knapper, weil ich wirklich auch schon inzwischen ganz schön weit wieder rausgestiegen bin aus meinem Unternehmen, was ich natürlich voller Herzblut auch damals gegründet habe. Ja, so viel vielleicht von mir.
Philipp, du hast gerade deine Hände gehoben und Fiona, ich habe dich auch nickend zustimmend sehen, dass die Story auserzählt ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr trotzdem noch einmal den Elevator-Pitch probiert, Philipp, für die Mood Academy. Was hat sich bei dir im Hirn eingebrannt, was du wahrscheinlich auch nie wieder rauskriegst? Warum hast du gegründet und was macht Mood?
Die Mood Academy macht Jugendlichen und jungen Erwachsenen Mut, den Übergang von der Schule in den Beruf erfolgreich zu meistern. Und dann geht's so weiter. Okay, Radiostimme aus. Ja, also das ist, was die Mood Academy macht. Einen Mix aus Persönlichkeitsentwicklung und Berufsorientierung für Jugendliche, die Schwierigkeiten haben, einen Abschluss und einen Berufsanschluss zu finden in Hamburg. Aus welcher Motivation heraus haben wir das damals gegründet? Also es waren ursprünglich noch zwei andere Fellows aus dem Jahrgang, Nathalie und Freda, und später kam dann noch Donja dazu. Und die Geschichte geht so, dass bei den, ähnlich wie bei Annas Zubaka, das ja eine Gründung aus dem Fellow-Einsatz heraus war und wir erfolgreich mit den Mood-Camps, dem ehrenamtlichen Projekt während des Fellow-Einsatzes, unsere SchülerInnen dabei unterstützt hatten, den Schulabschluss zu schaffen. Und die dann aber nach dem Abschluss zu uns kamen und sagten, ja, Herr Arlt, ich habe jetzt zwar einen Abschluss, aber ich finde keinen Berufsanschluss, also keine Ausbildung oder ich weiß nicht, was ich tun soll und wie ich da hinkomme. Und das war grundsätzlich wirkungsorientiert die Hauptmotivation. Ich würde sagen, zwei andere Gründe waren unser Team, also die Zusammenarbeit mit Freda und Nathalie damals, und dieses Thema Herzensbildung, also Mut, Persönlichkeitsentwicklung als Kernthema von Bildungsarbeit, also Beziehungsarbeit.
Mhm. Danke dir. Fiona, du hast eben auch genickt. Was hast du, also ich habe schon gesagt, die Quinoa-Schule, würdest du uns das auch nochmal pitchen und erzählen, warum du die Quinoa-Schule mitgegründet hast?
Ja, ach, ich weiß nicht, ob ich hier in dieser Runde so pitchen muss, wie in so einem Elevator-Pitch, aber ich glaube, Schule muss man nicht groß erklären, das kennen wir alle. Also die Quinoa-Schule ist eine integrierte Sekundarschule, die geht in Berlin von der 7. bis zur 10. Klasse. Das haben wir auch bewusst nicht darüber hinaus erweitert. Nach unten würden wir gern erweitern, aber scheitert an Gebäudefragen. Ja, ist auch sehr erfolgreich zum Glück. Die Motivation war einfach, dass wir haben uns ja, glaube ich, alle damals bei Teach First Deutschland beworben, weil wir der Überzeugung waren, dass benachteiligte Jugendliche in einem förderlichen Umfeld absolut über sich hinauswachsen können und über das, was ihnen die Statistik prophezeit. Aber das so ganz konkret zu erleben, ist dann doch nochmal was anderes, als es irgendwie theoretisch zu wissen oder auch nur zu vermuten. Und ich hatte das Glück, dass ich im ersten Jahrgang, Stefan und ich waren eine von ganz wenigen Fellows, die tatsächlich an der gleichen Schule waren, und halt zu erleben, was man einfach auch im Team leisten kann. Also vielleicht ähnlich ein bisschen wie bei Philipp,
das war einfach super beeindruckend, was die Jugendlichen darin erreicht haben. Und sicherlich auch so ein bisschen, dass wir schon direkt bei der Sommerakademie damals davon gehört hatten, dass Teach for America, das war ja damals das einzige Programm, was schon wirklich lange bestand, dass da auch viele hinter Schulen gegründet haben. Also vielleicht war es nicht so komplett. Unsere eigene Idee war vielleicht schon so ein bisschen im Hinterkopf. Und ja, darauf hatten wir einfach beide total Lust.
Ich erinnere mich noch, Fiona, als wir damals gesprochen haben, dass du mir so einen Kniff erzählt hattest, weil es ja so wahnsinnig schwierig ist, eine Schule zu gründen, ne? Und du mir erzählt hattest von dieser Geschichte, dass man natürlich erstmal ein Gebäude braucht, um eine Schule irgendwie zu gründen, und gleichzeitig braucht man ja auch irgendwie eine Nutzungsgenehmigung. Wie war das? Und das eine hat man ohne das andere nicht gekriegt, und dann habt ihr einfach gesagt, okay, wir haben jetzt was, und dann hat auch das andere geklappt. Das weiß ich noch, dass mir das so super verrückt in Erinnerung geblieben ist. Und ich wollte dich nochmal fragen, wann hast du so gemerkt, okay, irgendwie jetzt läuft's? Also, dass ihr alles angeschoben habt, alle Kraft reingegeben habt, unfassbar viele bürokratische Hürden überwunden habt. Wann war der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, krass, und jetzt läuft das einfach. Jetzt ist das eine Schule, auf die Kinder gehen.
Ja, witzig, dass du das ansprichst, weil tatsächlich war das, also dieser Dreierkreis, von dem ich erzählt hatte, ist unsere Klientel kriegt man nur dazu, sich an einer Schule anzumelden, wenn man ein Gebäude hat. Denn für die ist eine Schule kein pädagogisches Konzept, sondern ein ganz konkreter Ort. Das heißt, ohne Gebäude keine Schülerschaft. Geld kriegt man nur, wenn man den Stiftungen, Privatpersonen und so weiter zeigen kann, wir haben wirklich eine benachteiligte Klientel. Das heißt, ohne SchülerInnen kein Geld und ohne Geld kein Gebäude, weil kein Vermieter unterschreibt einen Mietvertrag für irgendwelche Idealisten ohne Geld. Das war so dieser Teufelskreis, wo dann irgendwann jemand aus dem Teach First Team gesagt hatte, sagt einfach einem, ihr habt's, und dann folgen alle anderen. Genau. Und dafür bin ich super dankbar, weil sonst hätte das auch wirklich nicht funktioniert. Und tatsächlich war genau der Punkt, als ich dann gemerkt habe, jetzt läuft's, als wir ins langfristige Gebäude eingezogen sind. Wir haben das erste Schuljahr in so einer Wohnung, wir hatten ja nur eine Klasse. Das war eigentlich so eine etwas umgebaute Wohnung, aber das war klar, da können wir nicht langfristig bleiben. Und dann haben wir innerhalb dieses ersten Schuljahres, also ein Kollege von mir, dann das langfristige Schulgebäude gefunden, wo die Quinoa-Schule auch immer noch ist. Und als wir dahin dann umgezogen waren, da hatte ich dann den Eindruck, okay, die Schülerschaft ist da, das bleibt weiterhin Arbeit, das ist weiterhin kein Selbstläufer, wir haben eine super Mundpropaganda, aber ne, die informieren sich nicht unbedingt, was sind hier die besten Schulen im Stadtteil. Aber das läuft einigermaßen. Wir haben ein Gebäude, wo sicherlich auch einiges besser sein könnte, aber was völlig okay ist. Und die Finanzierung bei Quinoa, das wird immer die Sollbruchstelle bleiben, aber die war zumindest auf einem guten Weg. Also ja, der Umzug ist langfristige Schulgebäude, ein Jahr nach Schulbetriebsstart. Das war der Punkt.
Mhm. Wie war das bei euch, Anna? Wann hattest du so das Gefühl, okay, jetzt habe ich da was gegründet und das hat auch richtig eine Form und da gibt es Menschen, die da arbeiten und ja, Menschen, die es nutzen?
Ja, also ich glaube, für mich war auf jeden Fall so, wo ich mich noch richtig dran erinnere, wenn man so anfängt, das ist ja so diese berühmte Aussage, Family, Friends and Fools, ne? Das sind so die Ersten, die da irgendwie unterstützen. Und ich kann mich noch so richtig erinnern, dass wir hatten relativ am Anfang auch so eine Crowdfunding-Kampagne und dass ich so total, also ich wirklich dachte so, was? Dass dann da plötzlich irgendwann Namen auftauchten, die ich nicht persönlich kannte. Das war so, okay, uns geben irgendwie Leute Geld für unsere Idee und wir haben ja noch gar nicht so viel vorzuweisen. Das war auf jeden Fall so ein totaler Meilenstein. Das ist halt nicht nur so das persönliche Umfeld, wo man dann natürlich auch insgeheim immer denkt, naja, da haben die Leute jetzt Mitleid, denken, komm, die müht sich so ab, ich crowdfunde mal. Was aber wahrscheinlich oft so war. Aber wenn dann plötzlich da so Namen standen, dachte ich, ich weiß gar nicht, wer das ist ja großartig. Menschen vertrauen uns. Das heißt, ich würde es tatsächlich schon so ein bisschen an dieser Finanzierungsthematik festmachen, zu merken, aha, das, was wir da irgendwie vorstellen, überzeugt und ist irgendwie schlüssig. So, das war für mich auf jeden Fall so ein Wandel.
Mhm. Und bei euch, Philipp, ich weiß, dass wir damals auch über das Fundraising-Thema viel geredet hatten. Wann hattest du das Gefühl, okay, das steht jetzt auf stabilen Beinen?
Also ich kann keinen genauen Zeitpunkt mehr festmachen, aber ich mache es fest auch an der Finanzierung. Und ich erinnere mich, dass das im ersten Jahr der Initiative, wir waren damals noch unter dem Dach von Profello organisiert. Und als wir dann die GUG, gemeinnützige Unternehmergesellschaft, gegründet hatten, selbst dann war das erste Jahr immer noch wir hatten so Liquidität für 1 bis 2 Monate und damit auch eine Planbarkeit von diesem Zeitraum. Und ungefähr, glaube ich, mit der Umwandlung der GUG in eine GmbH, die wir dann auch hatten kofinanzieren lassen durch unsere FörderpartnerInnen, hatten wir dann so einen finanziellen Scope von ungefähr 1/2 Jahr. Und so ungefähr, also gefühlt würde ich das daran festmachen, okay, jetzt können wir endlich mal nach vorne gehen und können auch Menschen einstellen, so eine Infrastruktur wie zum Beispiel eine Buchhaltung etc. Ich glaube, das müsste so ungefähr irgendwann im Jahr 2018 gewesen sein, 18, 19.
Okay. Ja, also danke Philipp dazu nochmal. Und ich muss auch sagen, das ist ja jetzt schon auch eine Zeit lang bei euch allen, dass ihr da wirklich doch die Jahre nach eurem Einsatz auch bis eigentlich ja vor wenigen Jahren da aktiv wart und alles, was ihr gegründet habt, gibt es ja nach wie vor und läuft ja nach wie vor weiter und ihr habt das selber mitgetragen. Und ich weiß auch noch, Fiona, als wir damals gesprochen hatten, da hattest du mir auch gesagt, dass du eine Person bist, die so wahnsinnig gut darin am Anfang ist, die Dinge anzuschieben, die Hürden aus dem Weg zu räumen, die Energie mitzubringen, die anderen mitzureißen und zu begeistern. Und dass es ja bei den GründerInnen auch immer das gibt, ne, dass, ich weiß nicht, ob ihr das so bestätigen könnt, ne, man gründet was und man braucht ja je nach Phase des Unternehmens auch unterschiedliche Kompetenzen und Fähigkeiten. Und eure Profile, je nachdem, was ihr macht, verändern sich ja auch permanent, ne? Und es braucht immer wieder andere Stärken. Und ich kann mir vorstellen, dass für die einen ist vielleicht das Fundraising das, was super cool ist. Und für die anderen, die sind einfach nur froh, wenn das gelaufen ist, ne? Und da würde ich nochmal gerne jetzt so nachfragen, wann habt ihr denn so gemerkt, okay, das Ganze läuft jetzt? Und Fiona, ich glaube, wir waren damals gerade an diesem Punkt, ich weiß nicht, wenn du dich erinnerst, so Juni 2020. Wann hast du auch so gemerkt, ja, okay, also jetzt ist hier irgendwie die Schule an einem Punkt und vielleicht muss ich jetzt bei mir irgendwie was verändern oder ich möchte was verändern? Oder wo hast du gemerkt, okay, das, was du da alles auf den Weg gebracht hast, ist vielleicht nichts für die Ewigkeit, für dich selber?
Genau, ich würde sagen, dass das, wo du mich da gerade zitiert hast, ist es eher was, was mir rückblickend klar geworden ist. Weil als 2020 gesprochen haben, war ich ja schon 3 Jahre raus. Wenn ich ehrlich bin, war das eher was Persönliches, wo ich irgendwann gemerkt habe, ich weiß nicht, ob ich das ewig machen möchte. Und ja, wir sind alle immer wieder bei dem Thema Finanzierung, ne? Und niemand aus dem Gründungsteam ist in dieses Gründungsteam gegangen, weil er oder sie wahnsinnig Bock auf Fundraising hatte. Sondern das war ein notwendiges Übel, was gemacht werden musste. Und ich habe dann relativ überrascht festgestellt, dass ich erstaunlich gut daran bin, in einem Raum mit sehr vielen Leuten 5 Minuten drüber zu gucken und genau zu sehen, wer hat hier richtig viel Kohle. Und das sind nicht unbedingt die Leute, die so aussehen oder sich so anziehen. Ich weiß nicht, wo ich das her habe. Keine Ahnung, ich habe da irgendwie eine gute Intuition. Und anscheinend kann ich auch ganz gut Menschen das Gefühl geben, dass ich extrem interessiert bin an allem, was sie sagen. Und deswegen ist dieses Thema dann bei mir gelandet. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, ja, dass natürlich, um da drin besser und effizienter zu werden, man das Ganze auch automatisieren muss. Und wenn ich aber irgendwann nur noch zu Veranstaltungen gehe und innerhalb von 2,5 Minuten sehe, okay, wer sind meine Top 3 Leute, mit denen ich hier heute Abend reden muss? Wer sind die anderen 2, mit denen ich vielleicht noch kurz spreche? Und Menschen, die ich vielleicht interessant finde, aber nicht für liquide halte, völlig links liegen lasse. Also das war notwendig damals, als das Quinoa Fundraising einfach noch viel wackeliger war, wir weniger Geld vom Staat bekommen haben, war das einfach absolut überlebensnotwendig für Quinoa. Ich möchte aber diese Person nicht sein. Also es hat mir überhaupt nicht gefallen und ich habe mir auch Sorgen gemacht, dass einem das irgendwann gar nicht mehr auffällt, was man irgendwann dann einfach so ist und auch privat so wird. Und das hat mir schon extrem zu denken gegeben.
Mhm. Ja, wow. Danke für den persönlichen Einblick. Ja, krass.
Darf ich auch eine Frage stellen, Henrike?
Auf jeden Fall. Sehr gerne, Philipp.
Also verstehe ich richtig, Fiona, dass du anfingst, dich selber weniger zu mögen?
Weiß ich nicht, ob man es so zusammenfassen kann, vielleicht. Also ich habe eine gewisse Persona entwickeln müssen,
damit Quinoa genug Geld hat, die immer mehr Raum in meinem Leben eingenommen hat. Und ich habe sie damals weiterhin als eine Persona erkannt, aber ich hatte Sorge, dass ich das irgendwann nicht mehr als eine Persona sehe, die ich anziehen und ablegen kann, sondern dass ich irgendwann vergesse, dass ich eigentlich mal jemand anders war. Und ja, diese Persona, ich bin ihr wahnsinnig dankbar, weil ohne die würde es wirklich Quinoa nicht geben. Ich kann nicht sagen, ich mag die nicht, aber ich möchte auf gar keinen Fall dieser Mensch werden.
Okay.
Und das hat auch gedauert, ne? Also das ist nicht von, ich gebe jetzt die Geschäftsführung ab und nächsten Tag bin ich nicht mehr so. Das ist langsam weniger geworden und heute ist das nicht mehr so. Aber ja.
Ja, spannend. Wie war das bei Diana? Hattest du auch so einen Punkt, wo du so gemerkt hast, okay, jetzt muss ich irgendwie was verändern oder jetzt muss ich irgendwie ein neues Kapitel aufschlagen?
Ja, also sicherlich ein Prozess, ne? Ich hatte ja auch in unserem letzten Gespräch, hatte ich ja auch sehr transparent darüber berichtet, dass ich auf jeden Fall auch so krasse Tiefpunkte hatte, also wo ich wirklich auch gar nicht mehr konnte. So ist die Überschrift Burnout wahrscheinlich schon richtig gewählt. Danach ging es eigentlich nochmal ganz gut, aber ich glaube, was so eher so ein Prozess war, den ich bemerkt habe, du hast es auch schon total gut eingeleitet. Also es verändert sich zwischen Gründen und Unternehmen, langfristig führend sind komplett andere Phasen. Da wird ganz Unterschiedliches gebraucht und die eigene Rolle als Geschäftsführung und Gründerin verändert sich extrem. Und ich bin total aufgeblüht. Diese Pionierstimmung, so das liebe ich einfach. So loszulaufen, ausprobieren, ja, irgendwie sich zu freuen, wenn man irgendwie den ersten eigenen Tisch gekauft hat, also auch über so kleine Dinge, die dann andere überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, ne? Wenn man irgendwie begeistert erzählt, es gibt bei uns sogar einen Tisch und einen Stuhl und so, was nicht mehr jeder so macht, sich bahnbrechend findet irgendwann. Und dann quasi diese Steuerungsrolle in einem existierenden Unternehmen, also in meinem Fall war es so, ich glaube, an was ich es ganz krass gemerkt habe, ich habe 8 Jahre lang wirklich viel gearbeitet, aber am Anfang hat mir das ganz viel Energie gegeben und ich habe das gar nicht, habe das nicht so belastend empfunden. Also ich habe auch am Wochenende da allen möglichen Zubaka-Kram gemacht, aber es war halt Spaß. Also das hat mich eigentlich voll gepusht. Da saß ich nicht leidend sonntags da, sondern dachte, ach cool, ich baue jetzt irgendeine schlecht gebaute Homepage, aber macht Spaß so, ne? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es mir wahnsinnig viel Energie zieht. Und auch rückblickend, ich schreibe so Bullet Journal. Also es ist so ein bisschen, es ist kein richtiges Tagebuch, aber ich mache mir schon immer so Notizen. Und ich bin jetzt teilweise total geschockt, wenn ich da reinschaue. Weil, wenn ich da gucke, was ich da aufgeschrieben habe, da ging es einfach wirklich über lange Zeit, also Monate, nicht irgendwie mal ein paar Tage, durch Durchhalten, dass ich mich quasi selber angefeuert habe. Du hältst das durch und ich dachte so, ja, das ist halt mal eine Phase und das muss irgendwer, muss man irgendwie auch mal durch, so halt genauso, ne, mit dieser Idee. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, meine Rolle hat sich total verändert und diese für mich befeuernde Gründungsphase, die kommt nicht wieder, ja. Und in meinem Fall würde ich sagen, auch dieses Management von sehr vielen Teammitgliedern, also da gibt es ja Menschen, die sind da richtig gut und die lieben das und ich gehöre nicht dazu. Also ja, es geht dann, also so das, ne, also irgendwie so sehr, sehr viele Menschen, die irgendwie auch natürlich mit Bedürfnissen kommen, die haben mich auch wirklich gestresst, das muss ich sagen, und da war ich auch nicht die richtige Person, die das irgendwie dauerhaft handelt. Und vielleicht auch noch ein Punkt, ich glaube, der interessiert mich auch, wie das bei euch war, weil das ist, glaube ich, so ein bisschen typisch für Gründerinnen und Gründer. Ich habe halt wahnsinnig viele Ideen, ja. Und sobald was läuft, fängt es eigentlich an, mich zu langweilen. Ja? Und wenn dann irgendwas kam, hat jemand gesagt, so, also gerade ne, Zubaka steht hier für Zukunftsbaukasten. Also diese Baukastenthematik lädt ja dazu ein, 1000 neue Bausteine zu entwickeln. Ne? Und ich hatte immer schon im Kopf so, ach ja, stimmt, das könnten wir machen und das könnten wir noch machen und so. Ne? Und die anderen waren natürlich verständlicherweise, irgendwann waren die so, oh mein Gott, was willst du denn noch alles? Ich habe die Firma ja sehr schnell, sehr hochgezogen. Also als ich rausgegangen bin, ich glaube, es waren so 110 Leute oder so irgendwie. Also von null, ne? Das waren einfach sehr viele Menschen und sehr viele Projekte. Und ich dachte so, ja, aber guck mal, hier gibt's noch was so. Und
ich glaube auch diese krasse Clash zwischen eine, die nach vorne prescht, weil sie so viele Ideen hat, versus ein Team, was irgendwann ächzt und sagt so, ey, Strukturaufbau, Stabilisierung, das geht so nicht. Und da habe ich so richtig gemerkt, ah ja, das stimmt total, aber ich bin die Falsche dafür. Und da habe ich auch überhaupt keinen Spaß dran. Das habe ich dann irgendwann erkannt. Ja.
Ja. Ja, spannend. Philipp, du hast gerade auch total genickt und Fiona, bei dir habe ich auch irgendwie eine Zustimmung gesehen. Also, wo kannst du da andocken bei deinem Gefühl von, okay, und irgendwann hast du gemerkt, es muss jetzt irgendwie sich was verändern?
Ja, also, hast du gut beobachtet, ganz, ganz, ganz viele Parallelen zu Anna und offensichtlich auch zu Fiona. Ich mag so Modelle und ich habe mal in einer, ich glaube, Harvard Business Review oder so war das. Das ist so, das hast du auch eingeleitet, Henrike, so drei Typen gibt. Create the system, run the system oder change the system. Natürlich ist man nicht das eine oder andere, es ist so ein Spektrum und so, aber eben, wenn diese Anfangseuphorie und gründungskreative Phase eben so ein bisschen dann auch natürlicherweise in der Wachstumszyklen-Greiner-Kurve so nachlässt, dann wird es immer mehr run the system. Und ich stimme zu, dass das nicht so mein Modus ist. Ja, ich mache auch mal Aufgaben, die einfach auf dem Tisch liegen und weg. Das kann Anteil meiner Arbeitswoche sein. Allerdings wurde der eben immer größer. Das war so der eine, der Anteil, den ich sehr gefühlt habe von dem, was Anna gerade sagte. Und damit einher geht dann diese, Anna, du hast ja auch Burnout genannt, so als Betitelung. Damit können, glaube ich, viele Leute was anfangen. Ist natürlich bei jedem anders, dass diese Rolle und diese Aufgaben, die einem so viel Energie gegeben haben, das plötzlich nicht mehr tun. Und dass das dann eben, ja, in so Aufwandertrag nicht mehr sich die Waage hält. Das war auf jeden Fall etwas, was auch wahnsinnig in mir resoniert hat. Und ich will noch weil Henrike, du fragtest ja gerade nach dem Zeitpunkt. Und bei mir war das so, dass ich 2021, also so ungefähr 3, 3,5 Jahre nach Gründung, das erste Mal waren die Strukturen stabil genug, dass ich in den Urlaub ging und tatsächlich nicht erreichbar war und auch nicht erreicht wurde in dieser Zeit. Ich bin den Jakobsweg gelaufen, 3 Wochen. Und in dieser Phase, ich würde sagen, erst rückblickend, aber als mal alles ausgeklammert war und ich so diese Ruhe mit mir hatte, hatte ich auch erst die Kapazität und den Raum und so, wir sagen ja immer High-Fats auf dem Balkon. Ich konnte auf den Balkon gehen, weil wenn wir immer in diesem Machen-Modus sind, dann spüren wir uns ja auch gar nicht so sehr und können gar nicht wahrnehmen, was in unserem Bullet Journal eigentlich da steht, auch wenn wir es aufschreiben. Und das war für mich so der Moment rückblickend. Ich weiß noch, ich kam wieder und jetzt erkenne ich es als ein, okay, Moment, hier stimmt was nicht. Ich habe das damals schon gespürt, aber dann ging es wieder weiter. So, dann ging die Achterbahn quasi wieder los. Aber damals, sozusagen 2021, September war das, wusste meine Intuition, dass es nicht mehr das Richtige ist. Und dann hat es auch nochmal so, ja, ungefähr 1,5 Jahre gedauert, um dann die Aufgaben, die Verantwortung und die Strukturen so weit irgendwie umzubauen, also Geschäftsführung abgeben, implizites Wissen explizit machen, Wissensmanagement und so weiter, dass dann sozusagen der Ausstieg auch sich gut angefühlt hat. Weil so eine Sorge, die mich auch immer begleitet, ist vielleicht auch ein bisschen Selbstüberschätzung als Gründungsperson, ist so, läuft die Mut Academy auch ohne mich? Geht das weiter? Also ist sehr selbstüberhöhend, ja, aber so, dahinter steckt ja auch die Fürsorge für diese Mission und die Wirkung und der Wunsch, dass es, wenn man geht, sicher ist, das geht weiter, weil das ist super, das Ding. So. Fiona, ich gebe an dich.
Nee, ich stimme dir total zu. Also, das ist eine super große Sorge und ja, ich weiß nicht, also wir sind beim Loslassen und was irgendwie schwierig und was einfach ist, ne? Sorry, aber echt die Idee, auf die du mich bringst. Also es hatte Henrike vorher so angeregt, da habe ich mir wirklich Gedanken drüber gemacht, was war schwierig und was war leicht. Also Stefan und ich waren immer die Gesichter nach außen bei Quinoa, aber wir waren nur wirklich nicht die einzigen Mitglieder im Gründungsteam, die absolut existenziell waren. Und das sind, ja, wie wir jetzt schon oft gesagt haben, andere Persönlichkeiten notwendig in so einem Gründungsteam, nicht nur an der Spitze, sondern auch im Mitarbeiterbereich, so völlige Allrounder, ne? Als dann später, wenn sich so Strukturen verfestigen. Und
bei einer Organisation, die immer einen Finanzmangel hat, ist es halt irgendwann notwendig zu gucken, ob die absolut zentralen Menschen für dieses Unternehmen auch dann zu dieser Run-Phase passen, ne? Und nicht nur zu dieser Create-Phase. Und das war für mich auch aus einer Anstandsperspektive her einfach nicht möglich oder mein Herz hat da nicht mitgemacht oder wie auch immer. Und deswegen habe ich ja dann eine Nachfolge reingeholt. Also ich muss mal sagen, ich fand interessant, du hast erzählt, dass das so anderthalb Jahre gedauert hat, das abzugeben. Das würde mich gleich auch nochmal bei Anna tatsächlich interessieren, weil ihr habt eigentlich beide von Burnout gesprochen und ich hatte auf jeden Fall einen Burnout. Also bei mir war das dann sehr plötzlich, dass es auf einmal nicht mehr ging und ich bin auch in die Klinik. Das heißt, ich hätte vielleicht auch gerne so eine Art von Übergang gemacht wie du, aber bei mir ging das einfach nicht. Und die Person, die ich dann reingeholt habe, da dachte ich, die schafft das relativ unemotional, da auch umzustrukturieren personell. Und das war mir also bewusst, dass das notwendig ist. Aber das ist mir nicht leicht gefallen, da loszulassen, weil ich einen riesigen Schutzinstinkt, nicht nur für die SchülerInnen, sondern auch für dieses Team habe, die alles gegeben haben, ne? Die genau wie Stefan und ich für Mindestlohn oder gar kein Geld jahrelang diese Schule aufgebaut haben. Und da mich meinen Löwenmama-Schutzinstinkt walten zu lassen, ist mir unfassbar schwer gefallen. Ich habe mich komplett rausgehalten. Ich hatte wirklich nichts gesagt, nichts geschrieben und nichts gemacht. Aber das war richtig schwer. was total einfach war abzugeben, okay, ist klar, die Sachen, auf die ich sowieso nie Bock hatte, Finanzen, Jahresabschlüsse, Fundraising, das war total einfach. Aber was auch ganz einfach war abzugeben, ich habe ja überhaupt Quinoa gegründet, weil ich eine tolle Pädagogik machen wollte, ne? Das war aber auch super einfach abzugeben, weil ich weiterhin ein riesiges Vertrauen habe zu dieser tollen Schulleitung, ja? Sind ja auch beides Alumni, Pantelli und Fenner und jetzt ist auch noch Menel dabei. Also das ist mir leicht gefallen, ja. Aber mich würde interessieren, ob das bei Anna auch so ein geordneter Übergang war oder eher so ein Cut.
Ja, mich juckt es da auch voll, was dazu zu sagen, weil ich glaube, ein bisschen anders war es bei mir, als ihr das jetzt gerade beschreibt. Ich hatte nicht so eine, also diese emotionale Bindung an das Unternehmen und dieses, kann ich da, das ging, ich weiß nicht, ob sich da auch meine Erinnerung ein bisschen verzerrt ist, aber das war bei mir nicht so und ich habe auch total gemerkt, dass ganz viele Leute, die dann so gesagt haben, das ist doch dein Baby, was du da jetzt abgibst und so, dass ich so richtig gespürt habe, nee, das ist überhaupt nicht mein Baby. So, das ist für mich ein ganz falsches Bild. Das ist ein Unternehmen. Also ich glaube, da bin ich auch so ein bisschen knallharte Unternehmerin. Also das ist ein Unternehmen, das habe ich aufgebaut. Ich habe da ganz viel reingesteckt. Das ist mir null egal. Und gleichzeitig, wenn ich das jetzt abgebe und andere machen was ganz anderes damit, dann ist das vollkommen fein. Ich habe da überhaupt nicht... Es gab bestimmt auch mal Schmerzpunkte, wo ich so gemerkt habe, ah, okay, ich würde jetzt hier was anderes machen und so. Aber dieses... diese Mission und Vision und so irgendwie, also das konnte ich irgendwie relativ schnell so lassen und diese Burnout-Geschichte, die war ja auch vorher, ne? Ich habe da ja dann noch Jahre gearbeitet, also ich bin quasi nicht im Krisenmodus in dem Sinne da raus, ich habe mich ja da wieder eigentlich gut stabilisiert, das heißt, das war recht geordnet und es war aber auch ziemlich schnell und da habe ich auch so einen Tipp von einem bekommen, also aus meinem Netzwerk, den ich sehr wertvoll fand, als ich gesagt habe, so, ich habe das jetzt entschieden, das war so krass. Ich hatte irgendwann so dieses, ich musste mir das erstmal erlauben, aber dann war so, nee, ich gehe da jetzt raus, Punkt. Und dann meint er so, zieh das schnell durch, mach da jetzt nicht so eine ewige Übergabe und la 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 und so. Das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe das dann innerhalb von einem halben Jahr, also nach der Verkündung bin ich da raus. Und das ist auch so ein bisschen, oder so mein persönliches Learning ist auch eher, Philipp, du hattest ja auch schon angesprochen, die Überschätzung der Gründungsperson, der eigenen Rolle. Ich habe bei der Übergabe gemerkt, das fand ich auch irgendwie ganz witzig, die anderen haben irgendwie gedacht, ich hätte zu allem so ein riesiges Buch der Weisheit und 100.000 Sachen, die ich übergeben muss. Und ich habe eher bei vielen Sachen gemerkt, so ganz ehrlich, es ist eigentlich eher eine Haltung und eine Frage, wie treffe ich Entscheidungen? Weil es ist eigentlich eher, also ich kann das auch voll empfehlen, wir haben die Übergabe, ich habe es ja an Personen, die schon im Team waren, übergeben. Ne? Das ist sicherlich auch nochmal wesentlich angenehmer als an irgendwie Externen, die man noch nicht kennt. Wir haben das auch durch so ein Coaching begleiten lassen und ich hatte den Eindruck, es geht wirklich eher darum, wie triffst du deine Entscheidung und vor allen Dingen auch, also das würde ich sagen, in einer großen Geschwindigkeit. Das macht eigentlich Geschäftsführung aus, so bam, 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 ja, damit da nicht irgendwie ewig da irgendwie irgendwas wabert und keiner weitermachen kann. Und das ist eher ein Training der Entscheidungsfindung und wie fühle ich mich damit wohl, als jetzt, wenn A passiert, da musst du was mal, was weiß ich was machen oder in das Dokument gucken. So, das fand ich eigentlich alles relativ Pillepalle. Und vielleicht noch ein letzter Satz, weil mich das auch so amüsiert hat. Wenn man gründet, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dann ist man ja auch voll unter Druck und dann entwickelt man halt auch in kurzer Zeit irgendwas so, ne? Also dann ist so, nächste Woche Abgabe, ja, jetzt muss ich mir irgendwie, keine Ahnung, 7 Kriterien von bla bla so, ne? Da macht man so Brainstorms, teilweise zu dritt in irgendeinem Dachgeschoss und bla bla bla. Und dann wächst das Unternehmen und dann habe ich irgendwann festgestellt, das wurde wie so die goldene Regel, was ich irgendwann mal an einem Nachmittag an so eine Wand geschrieben habe, ne? Und ich war dann teilweise so fast eher ein bisschen gar nicht auch so Thema so, wie nah ist mir das? Ich habe eher gedacht, Leute, wieso verwerft ihr das nicht? Ich habe das halt irgendwann mal an eine Wand geschrieben. Das ist überhaupt nicht jetzt irgendwie die Weisheit und ich würde ehrlicherweise eher erwarten, dass ihr 3 Jahre später sagt so, ey, nee, wir haben irgendwie vieles gelernt, das ist nicht mehr so wahr. Ja, vielleicht sind davon Aspekte gut. Die Welt dreht sich auch weiter, ne? Auch so Thema Vision, ja. Ich meine, mein Gott, man muss irgendwie auch schauen, was ist denn in Klassenräumen los? Und man kann nicht sagen, ja, aber damals, 2016, hat sich Anna Meister überlegt, dass es ganz schlau ist, wenn man, ja, so what, ne? Also, ich glaube, ich würde eher hoffen, dass da ganz viel radikal verworfen wird und viel schneller und viel weniger so einen, ja, das haben wir jetzt erarbeitet, das läuft jetzt und so. Nee. Und da merke ich, da bin ich auch eher so ein bisschen radikal und denke so, komm, mach neu.
Fiona, als Löwenmama, was sagst du dazu?
Ja, ich finde diesen Aspekt total spannend. Also ich habe tatsächlich den Eindruck, wenn Anna redet, vielleicht ist sie da auch einfach ein bisschen reifer als ich, aber dass du da weniger mit deinem Unternehmen emotional verfangen bist, als ich das war auf jeden Fall. Und mich würde von euch allen interessieren, ob ihr weiterhin GesellschafterInnen seid. Also Philipp redet ja gerade von der GmbH. Ich weiß nicht, Anna, wie es bei dir ist. Also auch Quinoa, der Träger, ist inzwischen eine GmbH und ich bin Gesellschafterin und das ist mir auch total wichtig. Also ich achte darauf, mich inhaltlich rauszuhalten, nicht so eine Gesellschafterin zu sein, die sagt, ach Mensch, guck mal, das ist doch jetzt ein schönes Projekt. Arbeitet doch mal mit Zwacker und der Wood Akademie zusammen. Aber doch, mir ist das wichtig, dass ich da weiter Gesellschafterin bin, weil das irgendwie so ein großer Teil von mir ist. Und auch dieses, ne, mit dem, das ist doch dein Baby. Ich fand es auch immer eine komische Art der Ausdrucksweise. Ich habe ja auch keine eigenen Kinder, ne? Und dann das so über das Unternehmen zu sagen, fand ich ein bisschen creepy irgendwie. Aber irgendwie ist ein bisschen was dran. Also andere Leute kriegen so in Anfang ihrer 30er halt Kinder und ich habe Quinoa aufgebaut, ne? Und deswegen ist mir diese GesellschafterInnenrolle schon wichtig. Deswegen möchte ich mal, also so wie ihr gerade geredet habt, würde ich jetzt sagen, Anna ist Unternehmer Gesellschafterin, Philipp schon. Aber wie ist es?
Daumen hoch, Philipp.
100 Punkte. Ich weiß es auch von Anna, aber sie kann es auch selber sagen. Ich bin auch, wie du, Fiona, nach wie vor Gesellschafter. Mir liegt die Mut Academy am Herzen. Und ich habe da auch Interesse, wie sich das strategisch entwickelt. Und auch den Aspekt, den du als letztes genannt hast. Ich würde schon sagen, dass viele meiner Beziehungen während der Mut Academy auch mit an meiner Arbeitsethik gelitten oder sogar gescheitert, also gelitten haben und gescheitert sind. Insofern, als dass du machst gerade die Parallele zu Baby und vielleicht andere gründen Familien. Was ich jetzt auch in meiner jetzigen Lebensphase merke, wie viel Kapazität ich eben frei habe, dadurch, dass ich nicht mehr so gefordert bin in der Verantwortung. Aber als Gesellschafter, ja, da hat man dann, man kriegt einen Quartalsbericht, 1-2 Mal im Jahr trifft man sich, bespricht kurz. So, das ist schön.
Mhm. Ja, das habt ihr sehr richtig antizipiert. Ich bin keine Gesellschafterin mehr, wobei das auch tatsächlich so mit Blick, was war schwierig, gar nicht mal emotional, also für mich war es so, ich wollte so einen ganz klaren Cut, auch deshalb, weil ich weiß, wenn ich da drin bin, ich schaffe es nicht, dann nicht mitzureden. Also ich kann nicht Leute irgendwie, ich will dann Verantwortung abgeben, aber dann bin ich inhaltlich raus und nicht noch so mit einem Bein drin. Das war für mich irgendwie keine gute Variante. Und die Geschäftsführerin, für die war das aber erstmal ein zu großer Schritt. also direkt auch noch alle Anteile zu nehmen. Ne? Und Thema, was schwer ist und vielleicht auch so Ruf in die Community für alle, die das irgendwie betrifft, was ich mir beim Kunden nicht überlegt habe, was ist denn eigentlich, wenn man eine GmbH nicht mehr haben will? Ja? Weil es hat ja keinerlei finanziellen Anreiz, ja? Muss man sagen. Es ist ja wirklich ein rein Gestalten, also die Lust am Gestalten und persönliche Freiheit zu agieren, so, ne? Aber alles andere, ja. Und es war tatsächlich auch noch ein bisschen ein Weg, da eine Lösung zu finden, weil eben, wen interessiert das denn? Eigentlich ja nur die Leute, die da mitarbeiten, wer soll da sonst, ne, so. Es ist dann auch genauso gekommen, also aus dem Team heraus, die haben die Anteile übernommen. Und das finde ich auch super, denn wie gesagt, ich kann nicht, also so ein bisschen, das ist für mich einfach, ich weiß, da bin ich auch, glaube ich, da bin ich auch nicht angenehm. Ne? Dann fusche ich da doch rein und dann ist mir viel lieber, wenn die sagen, hier, nee, das ist jetzt unsere neue Strategie, wir machen das jetzt anders. Und ich rede da nicht mit und, das muss ich auch sagen, also gar nicht im Sinne von, ich bin da so wahnsinnig großzügig, sondern auch, ich möchte nicht mehr verantwortlich sein. Also wenn andere Entscheidungen treffen, und es kann ja auch sein, dass das Dinge sind, wo ich denke, so, würde ich nicht machen, dann möchte ich auch nicht diejenige sein, die dann da letzten Endes steht am Ende. So, das war mir irgendwie ganz wichtig, auch rein rechtlich zu sagen, nee. Und von daher so kann ich nur sagen, hallo, alle, die gründen, denkt das Ende mit. Das ist zwar auch irgendwie ganz cool, wenn man so einfach enthusiastisch nach vorne rennt, wie wir das gemacht haben, also ich auf jeden Fall. Aber jetzt würde ich, ja, ich würde es wahrscheinlich wieder machen, aber ich würde schon mal mehr überlegen, so, wen könnte das denn potenziell irgendwann interessieren oder halt auch nicht so? Ne?
Okay, ich habe jetzt echt viele Parallelen und doch auch sehr unterschiedliche Perspektiven von euch gehört und bin schon auch geflasht, was ihr einfach, also was einfach an Kapazität, an Energie, an allem da drauf geht. Und na, Philipp, du meintest, man ist so drin im Tun, dass man gar nicht mehr realisiert, was man eigentlich macht. Oder wie bei euch, wann ich auch gehört habe, irgendwie der Körper sagt es einem oder es geht dann einfach nicht mehr. Also es braucht ein Signal und es braucht irgendeine Art von ja, Stopp auch im System, um von oben drauf blicken zu können. Würdet ihr euch alle auch auf diesem Creator, also seht ihr euch alle auch, also Philipp, du hattest das aufgemacht, dieses Spektrum, da auch groß in diesem Creator-Tum sehen oder Anna, du ne, als, hast auch diesen Pionierbegriff benutzt. Ich habe das jetzt ganz, ganz viel bei euch gesehen. Würdet ihr euch alle da so einordnen in diesem Creator, auch vor dem Hintergrund, was ihr jetzt macht? Aber vielleicht erstmal, dass ihr diejenigen seid, die Dinge so nach vorne bringen.
Also ich kann gern, weil für mich ist die Antwort da sehr einfach, total. Ne? Ich war ja auch eine Frage in der Vorbereitung, so was vermisst du? Also diese Phase, ich hatte am Ende, am Anfang so einen, war ich so Teil von so einem Social Impact Lab Gründungsstipendium. Und ich habe das so geliebt, in so einem Lab zu sitzen und da mit Leuten zu überlegen, so loszulaufen. Ne? Also dann hörst du ja schon auch an meiner Stimme, so da bin ich so total enthusiastisch. Also die Startphasen, die machen mir am allermeisten Spaß. Und ja, das ist auch das. Also da bin ich total zu verorten. Für mich kann ich das, glaube ich, sehr klar sagen.
Mhm. Philipp, ich sehe dich auch nicht.
Also bei mir hat es sich verwandelt, also viele Dinge haben sich verwandelt und hatten sich vielleicht auch schon früher verwandelt und ich hatte sie noch nicht so gespürt und hing noch so in meiner alten Identität fest. Tendenziell ja, bin ich und mag sehr gerne createn. Allerdings habe ich mich so, das habe ich vorhin versucht zu beschreiben, ich glaube, ich brauche alles so ein bisschen und das stimuliert sich dann auch gegenseitig. Wenn ich dann Phasen habe, in denen ich einfach Dinge erledige, so à la Buchhaltung, dann tut mir das auch mal ganz gut. Und weil ich ja jetzt so als in meiner Selbstständigkeit auch zusammen mit Nathalie auch so in so Veränderungsprozessen drin bin, macht mir dieses Persönlichkeitsentwicklung oder Teamentwicklung bei mir selber und auch bei anderen auch Freude, also dieses Change the System. Grundsätzlich merke ich aber, wir planen jetzt gerade irgendwie einen neuen Workshop zum Thema Storytelling. Das macht mir schon tendenziell am meisten Freude, Dinge neu auszudenken oder verschiedene Inspirationen zusammenzubringen und was Neues auszuprobieren. Dieses Kitzeln, das Abenteuer, der Zauber des Neubeginns ist schon, glaube ich, ja, das Naturell immer noch, aber weniger.
Jetzt hast du schon geteasert, was du gerade machst, Philipp, also dass du mit Nathalie, mit der du ja auch zusammen Mut gegründet hast, dich wieder selbstständig gemacht hast. Wie ist das gekommen, dieser Schritt zu sagen, ja, und jetzt mache ich nochmal was Neues, was Eigenes, auch wieder mit einer Person, mit der ich weiß, wie es ist, zusammenzuarbeiten?
Ja, also erstmal gab es dann nach der Mut Academy ganz viel Freiraum, ganz viel Reisen und bei mir ankommen und mich neu finden. Und dann ist in die jetzige Arbeits- und Lebensphase fließen ganz viele der Erkenntnisse auch von dieser Veränderungszeit, von der Krise, von dem Loslassen. Ganz vieles, also Nathalie natürlich auch, die ich jetzt seit über 10 Jahren kenne, aber eben aus dieser Mut Academy, wo ich viele Dinge getan habe aus idealistischen Gründen und weil sie getan werden mussten für die Mission, bin ich eben mehr bei mir angekommen und sozusagen von dem Ikigai, von diesen 4 Dimensionen, ne, was ich gut kann, was der Welt was bringt, was Geld bringt und was mir Freude macht, bin ich mehr so in Richtung diese, was macht mir eigentlich Freude, was bringt mich zum Schwingen und fällt mir leicht. Und genau, das sind eben genau diese Dinge, die wir jetzt oder Nathalie und ich auch zusammentun, also Moderation, Teamcoaching, teilweise auch Auftritte, das wird sich noch entwickeln. Das ist auch noch ein bisschen in der Findungsphase. Und das macht natürlich Spaß, sich so ausprobieren zu können.
Auftritte, kannst du da mehr verraten? Um was für Auftritte es sich handelt? Oder ist das noch nicht
vorab? Don't tell, show.
Okay.
Vielleicht wird man es sehen in Zukunft.
Okay. Dann dürfen wir neugierig bleiben. Bei dir, Fiona, du bist auch sozusagen, also das finde ich auch so faszinierend, ne? Du hast eine Schule aufgebaut, jetzt arbeitest du als Lehrerin an einer anderen Schule. Wie geht das zusammen? Wie ist das für dich? Und du bist da ja jetzt auch schon eine Zeit lang. Erzähl uns mal, wie das so bei dir gekommen ist und wie vielleicht auch dieses Spektrum bei dir, also von Create oder einfach so das System zu verändern. Das ist ja auch irgendwie beim Fellow-Einsatz das große Ding, von innen heraus die Dinge zu verändern. Oder dass du ja auch gleichzeitig im System drin bist und es am Laufen hältst, ne? Also.
Ja, also ich habe halt bei Quinoa einfach gemerkt, dass das, was ich wirklich wahnsinnig gerne mache, ist mit Jugendlichen arbeiten. Ich bin einfach wahnsinnig gerne Lehrerin und ich bin auch eine richtig gute Lehrerin, bin ich der Meinung, ja. Aus dieser Motivation heraus habe ich ja auch am Anfang Quinoa gegründet. Aber dann ist es nicht nur so, dass diese ganzen Geschäftsführungsthemen Dinge sind, die für mich immer notwendigst übel waren, für mich persönlich gesprochen. Ich finde toll, wenn Leute da richtig, richtig Spaß dran haben. Das Einzige, woran ich richtig Spaß hatte, und glaube, das war auch ganz okay, war so Personalführung, das fand ich richtig cool, auch bei Rekrutierung, also alles, was in Personalkinder aller sagt, oh Gott, gar keine Lust zu. Das fand ich tatsächlich relativ cool, da hatte ich Spaß dran, aber alles andere nicht. Und dazu gehörte auch die Rolle der Schulleitung. Also du musst dich dann damit befassen, wo wird jetzt hier eine Mauer eingezogen, wie ist das schulrechtlich. Du siehst die SchülerInnen nur, wenn sie richtig großen Mist gebaut haben und wenn die dann langsam wieder so auf einen positiven Pfad kommen, sich kontinuierlich entwickeln, siehst du die nicht mehr. Das sind alles gar nicht die Sachen, die ich machen wollte, ja, sondern ich möchte Lehrerin sein. Das bin ich gerne, das bin ich gut, da habe ich Lust zu. Und deswegen bin ich dann auch wieder in die Richtung gegangen. Also ich habe relativ lange gebraucht, mich von meinem Burnout zu erholen. Ich war ein halbes Jahr krankgeschrieben und danach hatte ich mir tatsächlich keinen richtigen Job zugetraut. Bin dann in so ein Berufsorientierungsprojekt gegangen, was von der EU finanziert war, was dazu führte, dass man nur einen Tag die Woche Berufsorientierung in Willkommensklassen gemacht hat und 4 Tage die Woche Büroarbeit hatte. Das sind diese wahnsinnig bürokratielastigen Projekte, aber das brauchte ich 2 Jahre. Also müsste mich echt erstmal wieder fangen. Und dann habe ich diesen Quereinstieg gemacht und ich bin total froh, diese Perspektive der Schulleitung zu haben, weil ich einfach, wenn ich mich mit meinen KollegInnen vergleiche, merke, ich reg mich viel weniger über die Schulleitung auf. Ne? Ich verstehe halt auch irgendwie, dass die unter irgendwelchen Zwängen steht und so weiter. Das finde ich super angenehm. Ich bin einfach, ich mache jetzt das, was ich machen will. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht muss ich mir auch irgendwas beweisen, dass ich irgendwas ganz Besonderes schaffe oder so. Ja, ein bisschen Unsicherheit irgendwie dahinter. Und das habe ich aus meinem System raus. Ja, ich kann jetzt einfach Lehrerin sein. Das finde ich total gut. Wo ich mich in diesem Ding verorte, was Philipp, vielleicht habe ich das schon mal irgendwo gehört, aber ich habe das Gefühl, ich höre es zum ersten Mal. Create, run and change. Und ich bin mir super unsicher, weil ich wollte auch nie ein Unternehmen gründen. Es war absolut die inhaltliche Motivation, die mich getrieben hat. Ich habe nie mich als Unternehmensgründerin gesehen. Und ich als Selbstständige fand das auch total doof. Ich wollte in der eigenen Kasse sein, so wie so ein Sicherheitstyp. Ich denke darüber nach und ich werde noch heute drüber nachdenken. Vielleicht bin ich auch eher Change. Also Ich hatte eigentlich gedacht, ich bin gar nicht create. Ich hatte zum Beispiel ein Riesenproblem mit einem weißen Blatt. Ne? Ich kann immer auch so auf der Ebene, kann ich eigentlich besser verändern, als irgendwas Neues zappen. Andererseits, wenn ich mich jetzt frage, wann in meinem Leben ich mal kontinuierlich bei irgendwas geblieben wäre, also run bin ich wahrscheinlich auch nicht. Ne? Ich bin jetzt nach meinem Referendariat ein Jahr an meiner Ref-Schule geblieben und jetzt wechsle ich die Schule. Weil es gibt ja noch eine Schule mit vier benachteiligten SchülerInnen und die haben noch keine Sonderpädagogin und da kann ich die ganze Sonderpädagogik aufbauen. Also vielleicht ist es eher Change, aber es wird weiter in mir wirken, diese Frage.
Und Anna, wie ist es bei dir? Ich bin ja jetzt, Philipp hat ja was von Auftritten gesagt. Ich habe dich tatsächlich ja sehen dürfen bei einem Auftritt, weiß ja nicht, wie es ist, wo du meisterhaft gezaubert hast auf der Bühne vom TFD-Jubiläum. Und verrat du uns doch auch nochmal, wie es bei dir so weitergegangen ist nach Zubaka und was du jetzt machst.
Ja, also ich habe tatsächlich auch erstmal so eine Pause gemacht, wo ich einfach nur gemacht habe, worauf ich Lust hatte. Und das kann ich auch allen nur empfehlen, das irgendwie, wenn es möglich ist, mal einzubauen. Was ich mir total, ich glaube, meine große Sehnsucht, die ich so definiert hatte, war, ich möchte Sommerferiengefühl, was man so früher hatte, wenn man so morgens aufwacht und weiß, oh, sind ja Sommerferien. So, das wollte ich irgendwie wieder haben. Und ist auf jeden Fall auch eingetreten. Ich hatte dann eine richtig, richtig gute Zeit und du hast schon ja angeteasert. Ich habe auch ja auf jeden Fall ein Faible dafür, so mir so neue Themen zu erschließen, die vielleicht auch nicht für alle so naheliegend sind. Ich habe als Abschiedsgeschenk einen Zauberworkshop bekommen vom Zubaka-Team, weil ich eben groß verkündet habe, dass ich jetzt ja machen würde, wofür ich nie Zeit hatte. Und dann haben die anderen alle gesagt, ja, was denn? Da habe ich halt so eher so aus so, weiß ich nicht warum, habe ich gesagt, zaubern lernen oder sowas. Und und ich bin einfach total begeistert davon. Ich sehe in dieser Welt enorm viel Innovationspotenzial, weil es da auch vieles noch nicht gibt. Und Fiona, wo ich so voll bei dir bin, also und auch, ich finde es wirklich auch total großartig, dass du als Lehrerin arbeitest. Ich habe auf jeden Fall auch einen Teil von mir, ich liebe auch mit Kindern und Jugendlichen direkt zu arbeiten. Ich kann mir das nur nicht vorstellen, täglich zu tun. Und ich kann mir wirklich keine Anstellung vorstellen. Ich glaube, ich wäre auch eine sehr schreckliche Arbeitnehmerin, die sie nichts sagen lässt, nach so vielen Jahren. Also beispielsweise auch die Zauberei, da experimentiere ich auch so, das ist ein super Tool, um mit Kindern zu arbeiten, ne? Weil ich meine, da kann man wahnsinnig viel Kompetenzen trainieren und Zauberei einbauen, denn wer will denn nicht zaubern lernen? Ne? Das ist natürlich ein sehr gutes Thema. Da experimentiere ich gerade mit verschiedenen Kursen an Schulen und sonst wo, aber auch eher so ein bisschen und ansonsten, ja, experimentiere ich gerade fleißig vor mich hin. Ich habe noch nicht was gefunden, wo ich so total, also wie bei Zubaka, ne, wo ich irgendwie quasi eine Firma, eine Gründung und da gebe ich meine gesamte Lebensenergie rein, kann man wirklich so sagen. Das ist gerade nicht der Fall. Ich weiß auch nicht, ob es das unbedingt so geben muss. Ich mache auch noch, ich glaube, das ist auch ein bisschen naheliegend eigentlich, finde ich, nach so einem Aufbau, dass ich als Freelancerin auch mit Sozialunternehmen arbeite und die so ein bisschen unterstütze bei Skalierungsthematiken, wie ihr schon gehört habt, bin ich da gut im schnell hochziehen und dann wieder rausgehen. Also da, welche Formen von Skalierung es gibt und so, da arbeite ich mit anderen Unternehmen zusammen. Ja, aber also ich habe jede Woche 10 neue Ideen, die sind nicht alle wahnsinnig gut und mal schauen, was noch so bleibt. Es gibt auf jeden Fall, ich habe immer so einen Strauß an Projekten, wo ich einfach auch so kleinere Versuche starte und mal schaue, was könnte wirklich gut sein und was ist vielleicht auch gut mal wieder zu verwerfen.
Krass, Respekt, finde ich so krass. Also ich merke bei sowas, dass ich dann auch irgendwie Existenzängste habe, die eigentlich gar nicht begründet sind oder so, ne? Aber ich glaube, ich bin in dem Sinn auch echt keine typische Gründerpersönlichkeit. Keine Ahnung.
Ja, aber ich finde das voll den spannenden Punkt. Ich glaube, das ist ja so ein Dauerthema auch in Teams, ne? Dieses, also sich einzuordnen zwischen Freiheit und Sicherheit. Und das ist ja, das kann ja auch total wandelbar sein. Das ist ja nicht, dass man so oder so ist. Ich finde das total nachvollziehbar, was du sagst, ne? Also so diese Unsicherheit, ich glaube, ich würde das auch sagen, dass das halt auch aus totalen Privilegien heraus, also auch dieses Gründen, ich kann total nachvollziehen. Also zum Beispiel mein Vater war halt Unternehmer. Ne? Ich komme quasi aus einem Haushalt, wo mir sowas vorgelebt wurde und wo ich das auch überhaupt mal als Option schon selber erlebt habe. Ne? Und sowohl das Gründen, in so ein Risiko zu gehen, und auch noch total ermutigt zu werden, dass es eine tolle Idee ist, ja, das haben ganz wenig Menschen. Und das bedeutet, so diese Lust an Risiko und so, die sehe ich auch als ein krasses Privileg, was sich andere nicht so einfach erlauben können, einfach, weil für die viel mehr offen so Risiko dabei besteht als bei mir, wo ich sagen kann, so ich habe voll das Support-Netzwerk und irgendwie als Kind auch schon so viel so mitbekommen. Ja. Also das würde ich da schon sagen, das ist jetzt nichts, was so komplett nur Persönlichkeit ist, glaube ich.
Finde ich super wichtig, dass du das ansprichst. Das ist wirklich so krass. Ja, ich hätte ja auch niemals dann irgendwie nach meiner Mathe-Promotion sagen können, ich mache jetzt hier Arbeitslosengeld und danach zahle ich mir 5 Jahre lang Mindestlohn. Wenn ich nicht ganz genau wüsste, im Endeffekt habe ich sonst eine Familie, die irgendwie mich nicht verhungern lässt oder auch mal meine Miete zahlt. Und das, genau, gibt andere Leute, die sicherlich ganz genauso geile Ideen haben und sich das einfach nicht leisten können. Ja. Danke. Ja.
Das haben wir wohl alle gemeinsam. Mhm. Deswegen sage ich auch immer, dass Mut, also ne, wenn Leute, wie mutig, hast du genau richtig beschrieben, Mut ist eben keine individuelle Eigenschaft oder Fähigkeit, sondern es ist vor allem extern, es sind Rahmenbedingungen, in denen wir uns unterstützt fühlen, die uns dann erlauben, Handlungen zu machen, die von außen so aussehen wie, oh, diese Person ist aber mutig. Und es ist vor allem, ja, sind es die Rahmenbedingungen.
Ja, und vielleicht auch noch kurz, weil ich finde es so ein gutes Schlagwort. Ich finde es ganz spannend, das wird einem ja so zugeschrieben, wenn man was gründet, dass man so mutig sei. Ne? Und in meinem Fall zum Beispiel kann ich sagen, dass so Gründen, also das ist jetzt so ein Riesenprozess, aber sag ich mal, irgendwie was ausprobieren, das ist für mich gar nicht so eine Muthandlung, sondern eher, also auch mit Blick auf so die eigene Comfortzone. Also in meinem Fall ist es ganz ehrlich, für mich ist es viel härter, um Hilfe zu fragen zum Beispiel. Ich habe viel mehr Themen damit, irgendwie mal irgendwie Schwäche zuzugestehen, zu sagen, ich kann das nicht, ich brauche da andere Menschen. Das ist für mich ein viel größerer Akt. Nach außen hin sieht es gar nicht so aus. Aber ne, also da ist auch nochmal, das find ich ganz spannend, so wo ist die eigene Comfortzone? Und was glauben da andere, was da irgendwie jetzt wahnsinnig mutig und Komfortzone verlassend ist, was ich ganz anders für mich definiere?
Jeder von euch einen Satz. Was habt ihr bewusst hinter euch gelassen? Popcorn. Wer als erstes? Philipp.
Ich würde sagen, ungesunden, selbstverbrauchenden Idealismus.
Ja, ich komplett mit.
Der Satz auch für euch, Anna und Fiona, oder?
Ja, voll geil. Da habe ich mir gleich gedacht, okay, das ist sehr gut formuliert. Ja, gut, in meinem Fall, ne, vielleicht auch nochmal, um mich auf das Letzte zu beziehen, so ein bisschen, also arbeite ich noch dran, du musst nicht alles alleine schaffen. Das wäre vielleicht auch noch eine ganz gute Erkenntnis.
Ja, und ich habe einfach dann in der Klinik und in der Zeit danach wahnsinnig viele Routinen aufgebaut, die ja, genau zu dem passen, was Philipp gesagt hat und das dann aber auch einfach konkret machen. Ne? Also ich mache jeden Tag Sport, ich ernähre mich gesund, ich arbeite niemals samstags, es kann die größte Katastrophe der Welt sein. Ich, also so viele Gewohnheiten für meine psychische Gesundheit, weil ich einfach echt an dem Punkt nie wieder sein will. Genau, aber das ist jetzt weniger eine große philosophische Frage, was lasse ich hinter mir, sondern eher, letztendlich ist ja Lebensverändern sind Gewohnheiten und nicht irgendeine große Sache, die man einmal macht. Und da bin ich eisern. Ne? Also mir meine Zeit für mich zu nehmen. Total. Meine Familie weiß irgendwie, ne? Jeden Morgen nach dem Sport und nach dem Duschen ist Fiona eine halbe Stunde alleine mit ihrer Tasse Tee. Da kommt keiner rein.
Ich finde es so lustig, weil also ich stimme dir zu 100% zu, auch, ne, was man da auch alles eben aus, auch Belastungssituationen heraus, auch Positives dann lernt. Und weil wir es ja vorhin auch hatten, so mit Rollen, wo man sich nicht wohlfühlt, habe ich ja jetzt auch beschrieben, dass ich darin war. Und ich hatte einfach auch wahnsinnig viel Wut. Und ich wusste, dass ich aber ja nicht jeden Tag da so rumschreien kann, weil ich so bin. Das habe ich weise erkannt. Das heißt, ich habe ein großes neues Hobby, was ich seitdem sehr intensiv mache. Ich gehe tatsächlich fast jeden Tag boxen. Es hat also auch zu was geführt, was mir wahnsinnig Spaß macht und ich einfach auch so ein Ventil gefunden habe, auf körperlicher Ebene auch gewisse Spannungen abzubauen, die mir vielleicht tatsächlich im beruflichen Kontext manchmal voll schwer gefallen sind.
Mhm. Ich würde euch gerne noch einladen, Also wir haben jetzt schon uns ausgetauscht und ich habe so das Gefühl, es ist so schön, dass ihr zusammen seid und zu erleben, wie ihr da alle eine Erfahrung gemacht habt, die euch so nachhaltig geprägt hat und so ein krasser Teil eures Lebens ist, das finde ich wahnsinnig inspirierend zu hören und auch da so eure Offenheit und den Umgang damit erleben zu dürfen. Danke, dass ihr da so offen mit umgeht. Ich würde euch gerne noch fragen, ob ihr irgendwie was habt, was ihr von den anderen vielleicht noch wissen wollt oder was euch gerade noch so unter den Nägeln brennt, jetzt wo wir so zusammen sind, was euch irgendwie noch beschäftigt, wo ihr das Gefühl habt, ja, in der Runde ist es irgendwie ein Thema, wo ich noch ein Interesse habe, wie es einer anderen Person damit geht. Habt ihr da irgendwas gerade?
Also ich merke einfach wirklich eine riesige Dankbarkeit für diese Runde. Ne? Was ich immer noch so, also wenn es so eine Sache gibt, von der ich wünschte, dass ich sie auch für Quinoa damals anders gemacht hätte, dann wäre das, dass ich nicht jede Kritik immer zu 100% mir absolut zu Herzen nehme und nicht immer direkt davon ausgehe, dass alle anderen alles andere besser können als ich, sondern zu gewissen Linien auch einfach zu stehen und zu sagen, okay, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu machen. Ich bin überzeugt von meiner. Und dazu gehört auch das Loslassen. Ja, alles bei mir, immer, ne? Und ich finde das so angenehm von Anna und Philipp zu hören. Und es sind ja auch einige Themen sehr unterschiedlich im Vergleich zu mir. Aber ich merke, dass mir das einfach total hilft zu sehen, womit ihr so kämpft, womit ihr nicht kämpft, wie es weitergeht und so. Und ja, das ist keine Frage, aber das ist echt so eine große Dankbarkeit, Henrike, auch dass du diesen Raum geöffnet hast. Und vielleicht kann das irgendwem anders, ne? Also Philipp hatte vorhin erzählt, ja, der über den Jakobsweg lief, und falls es irgendjemand von den Zuhörenden gibt, die vielleicht gerade an so einem Punkt sind, ich hatte dich so verstanden, das hast du noch gar nicht unbedingt den anderen erzählt, und es war für dich dann irgendwie so klar, dass man da vielleicht irgendwie so Anknüpfungspunkte findet. Also mir hilft es gerade total viel. Ja.
Also ich habe auch noch Fragen an euch beide, aber ich glaube, das machen wir einfach, wenn wir uns das nächste Mal sehen, nämlich was euch gerade so beschäftigt. Aber ich möchte gerne, ich habe das Bedürfnis, Henrike, noch ausgleichen, zu sagen, was diese, wie ich persönlich von dieser Gründung und von der ganzen Erfahrung und dem Aufbau profitiere heute noch. Und das geht euch vielleicht ähnlich an und vielleicht könnt ihr darauf eingehen. Das ist, weil das war auch eine der Fragen, die du uns vorbereitend geschickt hast. Also erstmal, das ist ein unfassbarer Lernraum. Ne? Also diese, auf so vielen Ebenen, das war einfach so lehrreich, persönlich, formell, also sowas auch mal zu machen, sich mit dem ganzen System in Deutschland, Bürokratie, Buchhaltung, Personalverantwortung, Unternehmensaufbau, Wirkungsmessung, Strategie, Vision, you name it. Und noch zwei andere Sachen sind toll und befruchten jetzt gerade mein Leben und mein Beruf auch ganz konkret. Es ist eine Visitenkarte, also es ist ein Türöffner. Sozusagen, ich habe mal gegründet und ich habe Erfahrung, ich weiß, wie sich das anfühlt, ich habe das erlebt. Und dann, was man auch dadurch gewinnt, das Netzwerk. So viele Menschen, die ich kennengelernt habe und die, und ich bin kein Riesenfreund von dieser Expertinnengesellschaft und diesen Titel sammeln und so, ne? Aber es ist auf jeden Fall ein Türöffner immer noch. Und deswegen, weil wir viel über die Schwierigkeiten und über den Mut des Loslassens und über Burnout gesprochen haben, so, ich glaube, we don't regret it, so, ne? Und das, ja, nehme ich mit. Und deswegen möchte ich alle Zuhörenden, die sich überlegen, was zu gründen, sagen, ja, wenn es das noch nicht gibt und du dich nicht schon einem bestehenden Team anschließen kannst und es dir leichter machen kannst, go for it.
Ich würde das auch jederzeit, also ich würde es, was heißt jederzeit, wieder machen. Ich bin jetzt meiner Meinung nach aus dem Alter heraus, aber auch niemals aus meinem Leben rausnehmen. Also es war so bereichernd. Also Punkt eins, einfach inhaltlich. Ich bin immer noch so glücklich, dass es diese Sekundarschule gibt, die zeigt, dass das stimmt einfach nicht mit diesen Kindern, geht es nicht. Es geht absolut mit 86%, die von Transferleistungen leben und alle da eben aus unserer Klientel kommen und die haben super Abschlüsse im Vergleich zum Budget, dass sie eben niemals missen. Ich möchte es auch persönlich niemals missen. Also, ne? Du hast gerade, glaube ich, gesagt, so ein Feld zum Ausprobieren. Also ich glaube, über Organisationsentwicklung kann man niemals so viel lernen, wie wenn man halt gründet. Ne? Und das hilft mir ja jetzt bei so Themen wie Schulentwicklung, mich als Sonderpädagogin ja immer mit beschäftigt, hilft mir total. Dann auch dieses wirtschaftliche Verständnis, hattest du auch gesagt. Also wie funktioniert eigentlich überhaupt Wirtschaft? Habe ich theoretisch, glaube ich, mal 2, 3 Semester studiert, aber ich komme eben nicht wie Anna aus so einer Unternehmerfamilie. Ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn so Lehrkräfte so gar kein wirtschaftliches Verständnis haben. Also das ist für mich einfach gut, dass ich das habe. Und es gibt nichts, was einem so klar die eigenen Stärken und Schwächen vor Augen führt, wie Gründen, finde ich. Also das habe ich auch in diesem Gespräch so gemerkt, ne? Wenn Philipp über sich spricht, wenn Anna über sich spricht, das sind so ganz klar, okay, das kann ich richtig gut und da habe ich wirklich Themen. Und das wusste ich lang nicht so klar vor dem Gründen und das hilft mir in jeder Situation, beruflich, privat, weil du halt ja solche Extremsituationen hast und dann einfach richtig merkst, wow, bin ich darin gut, wow, bin ich darin schlecht und dich viel besser durchs Leben navigieren kannst. Also klar, super.
Habe ich überhaupt nichts hinzuzufügen. Ich habe mir, es ist wirklich, das hätte mir genau diese Sachen aufgeschrieben, sehe ich genauso wie ihr. Ja, absolute Bereicherung. Diese Vielfalt, was man da alles lernt, unfassbar. Ich glaube, es gibt keine Position, keinen Prozess, keine Position, wo man so eine Lernkurve hat. Ja, also definitiv. Und das Netzwerk hätte ich auch auf jeden Fall noch erwähnt, weil auch jetzt habe ich einfach wahnsinnig tolle Menschen, mit denen ich auch zum Teil auch persönlich befreundet bin oder die aber auch, ja, wo sich alle möglichen interessanten Dinge ergeben, weil man einfach Teil von so einem coolen Netzwerk auch wurde.
Abschlussfrage. Es tut mir fast weh, jetzt eine Abschlussfrage zu stellen, weil ich auch Lust hatte, mit euch noch den ganzen Abend ein bisschen zu quatschen. Trotzdem tue ich es jetzt. Worauf freut ihr euch in den nächsten 12 Monaten? Fiona.
Ja, ich freue mich total. Genau, also natürlich ist da eine ganz tolle Person, die da vorher die Sonderpädagogik gemacht hat, auch wenn sie sozusagen nicht diesen offiziellen Titel hat. Die habe ich auch schon kennengelernt und ich freue mich total auf die Zusammenarbeit mit der. Aber ich freue mich halt auch wieder so ein bisschen was aufzubauen, was wirklich nur inhaltlich ist. Ne? Nur die Sonderpädagogik an dieser ISS mit einer benachteiligten Klientel und keiner wird mich nach Gebäude fragen oder nach sonst irgendwelchen Dingen. Ja, geht los nach den Sommerferien und ich freue mich total.
Danke dir. Anna?
Ja, ich habe ja schon erwähnt, dass ich so diverse Ideen und Experimente da gerade starte und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Es gibt eben so verschiedene Dinge, wo die nächsten Schritte ganz klar sind und ja, also das Wort Experiment habe ich heute oft gesagt und da habe ich auch am meisten Lust drauf und da freue ich mich richtig drauf, einfach mal wieder so ein bisschen pioniermäßig zu testen, zu schauen, was funktioniert oder eben auch wieder was anderes zu probieren.
Und Philipp, was ist das in den nächsten 12 Monaten, worauf du dich freust?
Also natürlich auf den kommenden Sommer, weil Sommer immer toll ist. Ein bisschen weiter gedacht auf das nächste große Lebenskapitel, auch privat.
Okay. Klingt vielversprechend. Mag ich es verraten, oder? Ist das unter Verschluss?
Okay, Moment, nee, das klingt jetzt zu groß. Aber erstmal bin das jetzt nur ein Umzug in neue Räumlichkeiten. Allerdings sind da noch viele andere Abenteuer, die damit vielleicht einhergehen.
Okay, spannend. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr euch heute Abend die Zeit genommen habt für diese Runde. Ich fand das total schön und bereichernd und ziehe auch sehr viel Energie aus diesem Abend. Ihr könnt gerne auch schreiben mir, wenn ihr zum Podcast noch irgendwelche Fragen habt. Wenn man zu euch den Kontakt haben möchte, findet man euch ja auch im TFC-Netzwerk sicherlich. Und ansonsten, ja, bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuhören und möchte auch nochmal ermutigen, dass das ein Community-Podcast ist. Das heißt, alle, die Lust haben, eine Folge aufzunehmen, die sind dazu ganz herzlich eingeladen. Ich supporte euch gerne und koordiniere das. Wir haben jetzt auch den Luxus seit dem Mai, dass wir einen Werkstudenten haben, der unsere Folgen schneidet. Das heißt, wenn ihr eine Idee habt und euch voll einfach nur in der Umsetzung sein wollt, dann könnt ihr euch mit mir einmal absprechen. Unser Werkstudent kümmert sich um den Schnitt und ihr dürft eine Folge aufnehmen, weil ich glaube, dass es eine ganz große Bereicherung ist für die Community, dass viele Stimmen dort Gehör finden. Es wird auch in den nächsten Monaten tolle Folgen von Alumni geben. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und von daher sage ich euch erstmal Tschüss und gönnt euch gute Pausen.